werde jetzt nicht mehr nur auf mein Äußeres reduziert, sondern es geht wirklich um meine Beiträge. Ich kann mich entfalten.
Sexuelle Belästigung fängt für die eine Person woanders an wie für die andere Person.
Herzlich willkommen in unserem Podcast. Darüber spricht Frau nicht.
Wahre Geschichten, anmutig erzählt. Von Frauen, die aufhören, anderen gefallen zu wollen. Von Frauen, die anfangen, ihrem Herzen zu gefallen. Befreie deine Stimme im Gespräch mit Anna und Katja.
Aufnahme bitte. Ja, ihr lieben Frauen, ihr lieben Hörer da draußen und ihr Frauen hier bei uns im virtuellen Raum, wir werden immer mehr, habe ich so den Eindruck. Und jetzt tatsächlich sind wir schon zu viert. Wir haben heute die Marga, die Nadja und natürlich die Anna wieder mit bei uns und ich bin die Katja. Herzlich willkommen zu unserem Podcast und wir haben heute, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Folge, wo ich gerne den Raum öffnen möchte für unsere beiden Gäste und ich mache das einfach mal ganz charmant und übergebe mal das Wort, damit sie selber berichten, worüber heute gesprochen werden soll. Ja, ich würde euch einladen, Marga und Nadja, uns einfach mal mit in euer Thema zu nehmen. Was wird es sein?
Ja, hallo von unserer Seite. Ich bin Nadja. Ich bin die eine Hälfte von Zimmermann Cent, kurz Zutz. Marga und ich haben ein Unternehmen gegründet und wir schulen und beraten im Bereich Prävention und Umgang sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Das ist also ein ziemliches Tabuthema, auch heute noch, womit wir uns ganz stark in unserer Arbeit beschäftigen und uns eben auch damit dafür einsetzen wollen, dass das aus dieser Tabu-Ecke herauskommt und gerade am Arbeitsplatz, wo auch die Pflicht des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin ist, die eigenen Mitarbeitenden zu schützen, dass dort gute Strukturen vorherrschen. Und dementsprechend sind wir heute mit diesem Thema im Gepäck hier bei euch, freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen. Und ich gebe einmal das Wort an meine Kollegin, an Marga, damit sie sich auch noch kurz vorstellen kann.
Ja, vielen Dank, Nadja. Genau, ich bin Marga, der zweite Teil von Zimmermann und Zent. Und ich hätte es gar nicht besser beschreiben können, was wir machen. Das muss ich jetzt auch nicht nochmal wiederholen. Und genau, ich glaube, wir können heute über unsere Arbeit sprechen, aber auch darüber, wie wir da hingekommen sind und was uns so auf unserem Weg begleitet oder wo wir dran zu knabbern hatten oder dran gestoßen sind und was wir auch Hindernisse überwinden wollten und auch in Zukunft auf gesellschaftlicher Ebene noch bearbeiten wollen. Und da freuen wir uns sehr, hier zu sein.
Ja, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen nochmal auch von meiner Seite. Und ich möchte euch gleich fragen, irgendwie das Thema Sexismus ist ja, also ich finde, das hat eine krasse Energie, aber auch, also für mich jetzt, so assoziiere ich das jetzt. Was versteht ihr darunter? Was sind eure Erfahrungen auch damit?
Also für mich persönlich muss ich sagen, dass Sexismus so etwas ist, was mich mein Leben lang begleitet hat. Mit Sicherheit nicht immer bewusst. Also als Mädchen habe ich dieses Wort gar nicht gekannt. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Das habe ich erst im Laufe von meinem Studium kennengelernt, also als ich schon über 20 Jahre alt war, mehr oder weniger. Und dennoch habe ich immer mal wieder gemerkt, ich stoße irgendwo an Grenzen oder da ist ein unwohles Gefühl, ich finde irgendwas schrecklich unfair, ich kann mir das nicht erklären. Also ich glaube, ganz viele Frauen können mit Sicherheit unterschiedlichste Erlebnisse benennen, wo das endlich eine Rolle spielt, aber man vielleicht in dem Moment selbst noch gar nicht das Wort kannte.
Ich habe da gleich eine Zwischenfrage. jetzt für jemand, der sich auch gar nicht auskennt, vielleicht mich integriert. Also ich weiß nicht, inwiefern bezieht sich denn Sexismus auf Frauen oder auf Männer? Also das ist für mich jetzt auch noch gar nicht so klar. Könnt ihr das sagen?
Dreht sich eben insgesamt um Machtverhältnisse, die in der Gesellschaft vorherrschen. Ne? Also genauso wie Rassismus oder andere Formen von Diskriminierung geht es an sich einfach um eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts. Aber wenn man die Herrschaftsverhältnisse, die global vorhanden sind, mit einbezieht, ne, dann wird das Männliche eben dem Weiblichen übergeordnet und das Weibliche abgewertet. Und diese Auf- und Abwertung, die durchzieht sich durch ganz viele Strukturen oder quasi durch alle Strukturen in unserer Gesellschaft. Und das spiegelt sich eben in Wirtschaft, in Politik, in der Art und Weise, wie Dinge organisiert sind, in der Art und Weise, wie wir Dinge beigebracht bekommen, wie wir Sachen auch wahrnehmen. Das spiegelt sich darin wieder. Und das ist ganz eng mit unserer Sozialisierung verwoben und deswegen auch manchmal nicht so ganz leicht zu erkennen, ne? Weil es erstmal auch oft nicht auffällt. Also ich habe ganz viele Filme zum Beispiel, die ich als Kind richtig toll fand, die ich dann irgendwie mit 25 nochmal gesehen habe und dachte, oh mein Gott, das sind so sexistische Dinge, die da gesagt werden oder so, also die Darstellung etc., das ist mir einfach nicht aufgefallen.
Sag mal bitte ein Beispiel, also damit wir das greifen können.
Also wir haben zum Beispiel mit meiner, ich weiß nicht, die sind sehr alt, die Filme, aber von Doris Day, es gibt ganz viele Komödien, ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt, die sind die Art und Weise, wie da Beziehungen angebahnt werden oder wie da auch das Verhältnis zwischen den beiden, ne, zwischen Partnerin und Partner ist, das ist unglaublich, ne? Oder auch wenn dann mal was kritisch ist, es gibt einen Film, da geht es so darum, dass sie dann mehr verdient als ihr Ehemann und das führt dann natürlich zu einem Konflikt, ne, weil sich der Ehemann dann in seiner Rolle als Ernährer bedroht fühlt und das hat dann aber, also das wird dann manchmal so angesprochen, es gibt auch einen Konflikt, aber der wird dann auch nicht aufgelöst irgendwie, ne, in der Art und Weise, wie man dann die Strukturen kritisieren würde, sondern ich glaube, sie hört dann auf zu arbeiten oder so, ne, weil es eh zu alles zu anstrengend dann ist für die Familie. Oder auch, ich fand zum Beispiel den Film Zorro mit Antonio Banderas total toll. So, da geht es auch, also da ist eine Szene, da wäre mir fast, die Augen wären mir da fast aus dem Kopf gefallen, da gibt es eine Szene, in der er Catherine Zeta-Jones dann quasi fast mit seinem Säbel auszieht und küsst und sie findet das dann richtig toll, weil sie so überwältigt wurde von dem Held, ne? Und da, diese Darstellung, die ist super gefährlich auch, ne? Wenn man es eigentlich mal so analysiert, was da für Rollenbilder vermittelt werden, von was, also was finden Frauen cool und was ist, das ist ein total übergriffiges Verhalten eigentlich, ne? Also sowas, und ich fand den Film total cool, als ich den das erste Mal gesehen habe. Also ich glaube, jetzt haben wir so einen kleinen Exkurs gemacht, aber das sind so Dinge, die ich meine, ne, die dann einem später so auffallen oder was Nadja auch gerade gesagt hat, ne, dass sie das Wort auch gar nicht kannte. So, das würde ich für mich auch zum Beispiel sagen, ne, dass es eher auch so, so unterbewusste Sachen sind oder auch Dinge, die in der Schule gesagt werden zum Beispiel, ne, die ich, also da erinnere ich mich an manche Sachen, die fand ich irgendwie blöd oder ungerecht, aber ich konnte das noch nicht so groß einordnen, ne, oder ich erinnere mich dran, wir haben mal von Max Frisch Andorra gelesen, in Deutsch. Und da gibt es, also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie diese Geschichte war, aber da gibt es so eine Szene, da ist diese Frau, ich glaube, sie heißt Babli oder so, und die wird vergewaltigt von einem Soldaten und dann danach dafür bestraft. Ne, also die kann dann nicht heiraten, da sind noch mehrere Geschichten so, weil es nicht ganz eindeutig ist in dem Buch und wir dann nicht verstanden haben, also die Mitschülerin und ich, warum jetzt dieser eigentliche, der Freund von ihr so handelt, ne, und sie quasi verstößt, obwohl es ja gar nicht ihre Schuld war. Und das wurde dann irgendwie, aber wir haben das dann auch nie so richtig aufgelöst oder zumindest nicht so thematisiert im Unterricht, dass das dann erklärbar war durch diese Verhältnisse, ne, durch die das ja ganz klar einzuordnen ist. Ne, und da, also, ist mir irgendwie total im Gedächtnis geblieben zum Beispiel. Und jetzt kann ich das aber verstehen, warum mir das passiert ist. Ne, aber damals fand ich es einfach nur unlogisch im Buch und dachte, der Autor hätte einen Fehler gemacht, also, ne, oder was nicht hingeschrieben. So. Also es war total wirr für mich. Ne, so.
Was mich interessieren würde, also ihr wart ja da noch sehr jung, sag ich mal, und ich kenne das ja auch aus meinem Erleben. Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, also dieses Ungerechtigkeitsgefühl, wie hat sich das denn bei euch gezeigt? Also was war denn da los im System? Also kann ich mich deutlich machen? Also was habt ihr denn da empfunden? Und wolltet ihr es aufklären oder was hättet ihr euch gewünscht vielleicht?
Ich glaube, für mich waren es unterschiedliche Gefühle zu verschiedenen Zeitpunkten in meinem Leben. Also als Kind zu merken, dass meine Mutter mit mir vor allem Geschichten, Märchen über Prinzessinnen liest und die Prinzessinnen darin oft eine eher passive Rolle haben, also wenig aktiv für sich oder für andere tun, sondern oft auf einen männlichen Helden angewiesen sind. Das war etwas, das habe ich in dem Moment nicht hinterfragt, aber habe das dennoch wahrgenommen, weil ich ja auch gleichzeitig gesehen habe, was mein Bruder für Geschichten vorgelesen bekommen hat und da alles viel spannender offensichtlich erschien und auch die Charaktere, mit denen er sich dann identifizieren konnte, sehr aktiv waren und tatsächlich eben auch für das Gute gekämpft haben beispielsweise oder die Welt gerettet haben. Und ich glaube, für mich war das als Mädchen eher so ein Gefühl von, warum ist das gerade so, dass mein Bruder diese Geschichten vorgelesen bekommt und ich bekomme diese anderen Geschichten vorgelesen. Dann kann ich mich daran erinnern, dass irgendwann mein Vater meinem Bruder beigebracht hat, wie man einen platten Reifen repariert. Mhm. Und ich war zu diesem Tutorial nicht eingeladen. Also ich meine, das war keine explizite Ausladung, die da ausgesprochen wurde, aber es war klar, das macht jetzt mein Vater mit meinem Bruder, weil mein Bruder muss sowas können. Und auch in dem Moment war ich vor allem irritiert. Warum muss ich das nicht können? Aha, anscheinend ist das für meinen Bruder wichtig, aber für mich nicht. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass ich das gerne gelernt hätte, weil ich habe danach immer mal wieder Situationen gehabt, in denen ich es sehr gut hätte brauchen können. Diese Chance ist auf jeden Fall in meiner Kindheit vertan gewesen. Und ich glaube, umso älter ich wurde, dann irgendwann im jugendlichen Alter, kam auch vor allem so ein Gefühl der Beklommenheit hervor, gerade mit so Themen wie Menstruation, die absolute Tabuthemen waren, wo nicht drüber gesprochen wurde, wo ich Nachfragen gestellt habe und dann auch meine Mutter gesagt hat, darüber darf man nicht reden und wenn, dann nur unter Frauen und zu Hause in den eigenen vier Wänden. Also auch hier definitiv diese Erfahrung zu machen, es gibt immer wieder diese Grenzen und ich bin immer wieder so beschränkt und kann mich irgendwie nicht über diese Grenzen so richtig hinwegsetzen. Und ich glaube, für mich war so das Erlebnis, wo diese Gefühle in Wut umgeschlagen sind, am Ende meiner Schulzeit. Ich war Schulsprecherin an meiner Schule. Ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen und hatte da dann so mehr oder minder ein bisschen die Möglichkeit, etwas mitzugestalten im Rahmen der Schule. Aber meine Präsenz oder auch meine Haltung, was verändern zu wollen und auch laut zu sein, ist nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen. Also tatsächlich habe ich mir da eher Feinde mitgemacht, in dem Sinne, als dass so ein Bild einer anstrengenden, wütenden, fordernden Frau oder Jugendlichen von mir gezeichnet wurde. Und es gibt in meinem Abi-Buch eine Sektion, wo zu jeder Person des Jahrgangs so ein Satz vollendet wurde, in 10 Jahren hat so und so gelernt das und das. Und bei mir kam dann daraus, in 10 Jahren hat Nadja gelernt, auch mal Ja zu sagen. Weil diese Präsenz von mir und dieses Nein sagen und sich einsetzen und auch für meine Überzeugungen einstehen beispielsweise, definitiv eher auf Abneigung gestoßen ist und nicht mit diesem Bild, glaube ich, zusammengepasst hat davon, wie vielleicht eine Jugendliche zu sein hat. Und in dem Moment kam für mich, glaube ich, dann auch Wut tatsächlich hinzu.
Was ich total spannend finde, Nadja, ist, dass du das beibehalten hast, dass du dich, trotzdem du so viel Widerstand gespürt hast oder auch keine Gegenliebe oder so, das ja trotzdem beibehalten hast. Also das finde ich spannend, finde ich toll. Wo kam das her? Also warum hast du das gemacht?
Ich denke tatsächlich, dass dann mit dem nächsten Schritt in meinem Leben, also aus dem ländlichen Raum wegzuziehen, zu studieren, Politikwissenschaften zu studieren, also auch hier ist natürlich so eine Überrepräsentation von Männern vorgegeben. Im Studium wurden vor allem Texte von Männern gelesen. Es gab vor allem Professoren, wenig Professorinnen. Und auch in den Seminaren habe ich gemerkt, dass der Redeanteil total unausgeglichen ist, auch wenn 50-50 ne, Studentinnen und Studenten im Raum saßen, dann war es doch sehr offensichtlich, dass gerade bei so Seminaren zu Sicherheits- oder Außenpolitik die männlichen Kommilitonen vor allem gesprochen haben und sich die weiblichen Kommilitoninnen eher zurückgehalten haben. Und ich glaube, das hat einfach nochmal für mich einerseits die Wut verstärkt und auch diesen Blick auf die Ungleichheit verstärkt. Und andererseits habe ich dann eben Komplizen gefunden, wie beispielsweise Marga, und habe andere Frauen und auch Männer kennengelernt, denen sowas auch aufgefallen ist, und konnte mich darüber austauschen, konnte dann erstmals Wörter finden für das, was ich empfinde. Und das hat total viel geholfen, um dann dran zu bleiben und nicht nur sprachlos zu bleiben, sondern dann auch tatsächlich später in Aktion zu treten.
Danke. Schön. Ich habe jetzt den Gedanken gehabt, dass sich das ja, also wenn du es beschreibst, Nadja, dass eben der Redeanteil der Männer oder einfach mehr männliche Studierende da sind im Studiengang zum Beispiel, das sind ja vielleicht erstmal so formalere Sachen, so betrachtet. Das muss ja noch nicht heißen, dass auch gleichzeitig Sexismus herrschen muss, oder? Also im Sinne von in der Kommunikation zum Beispiel, wie man sich ausdrückt. Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich so meine. Ich habe jetzt auch gleich noch das Gefühl gehabt, weil es können ja, also vielleicht noch die Frage hinten dran, wie gehen denn die Frauen damit um, die auch da sind? Also ich sehe quasi so ein bisschen die Verantwortung auf beiden Seiten, ne? Um dann nicht in so eine Schublade zu geraten, die bösen Männer oder so, was wir alle nicht wollen, das weiß ich auch, aber um das nochmal ins Bewusstsein zu bringen, auch was wir Frauen eben machen können, ja, auch wenn wir vielleicht in dem Fall in der Unterzahl sind, und du, Nadja, hast das ja scheinbar gemacht, genau.
War es eine Frage an uns oder an Nadja?
Ja, also an euch beide gerne. Wie seht ihr das mit der, was können die Frauen machen, ja? Oder wie seht ihr da auch die Chancen, was zu verändern, und wo könnte man ansetzen?
Also ich glaube allgemein zu diesem Thema Sexismus, ne, was bedeutet es eigentlich? Passiert es in der Kommunikation oder passiert es jetzt im Sinne von, wer spricht in den Seminaren, ne? Wer steht vorne und hält die Vorlesung, oder wie sieht das Literaturverzeichnis oder das, was man lesen muss für die Prüfung aus. Also ich würde das alles unter Sexismus nehmen, ne? Aber es hat natürlich verschiedene Ausprägungen, aber es hängt alles miteinander zusammen, denn was wir sehen in der Werbung, was wir lernen, was wir vorgelesen kriegen, ne, was darüber unterhalten mal, warum eigentlich alle immer nur sagen, der Autor sagt, egal ob die Quelle dann von der Autorin war oder von einem Autor. Ne, weil das wird ja dann manchmal auch nur mit Nachnamen abgekürzt, aber irgendwie gehen immer alle automatisch davon aus, dass es dann Mann geschrieben hat. So zum Beispiel. Und dann irgendwann habe ich mal angefangen, immer wenn ich Texte lesen musste, dann auch bei den Quellen, also bei dem Kurzbeleg immer zu gucken, wer das eigentlich geschrieben hat, um das dann in den Diskussionen richtig sagen zu können, sowas. Aber das, ne, das geht dann aus dem Kurzbeleg einfach nicht hervor, aber sodass, ich glaube, das war im Masterstudium erst, aber die, was ich so als Möglichkeit sehen würde, ist tatsächlich dann dieser Austausch, ne, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, das zu benennen und Personen zu finden, die das auch stört oder die da auch etwas dran ändern möchten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und das können, ne, also das müssen ja nicht nur Frauen sein, so, das können auch Männer sein. Da kann man auch aus diesem binären Geschlechterkonzept rausgehen. Ne? Das sind quasi alle Menschen, denen am Ende dieses patriarchale System auch schadet. Oder würde ich auch überhaupt nicht aufmachen, dieses, das sind die bösen Männer und die guten Frauen. Mhm. Das funktioniert einfach auch nicht, wie das System gerade gestrickt ist. Aber ja, vielleicht so.
Ja. Okay.
Es ist ein bisschen weggerutscht jetzt gerade, aber ich wollte eigentlich fragen, wenn wir jetzt mal ganz praktisch rangehen, zum Beispiel in so einer, wie so einer Seminargruppe, ne? Also wir nehmen mal an, es sind mehr Männer in der Seminargruppe, weniger Frauen und es herrscht eben dort ein reger Austausch und den Frauen fällt aber auf, Mensch, irgendwie kommen wir hier gar nicht zu Wort oder irgendwie ist das Ding hier gerade einseitig. Was könntet ihr oder wie könntet ihr denn die Frauen ermutigen? Und das ist ja ein Thema, dass Frauen auch ihre Stimme mal erheben dürfen. Deshalb haben wir zum Beispiel diesen Podcast hier. Und wir merken das wirklich, dass das immer noch ganz, ganz schwierig ist, ne? Überhaupt über ein Thema zu sprechen zu anderen Menschen, was einen selbst betrifft. Wie könnt ihr denn ermutigen, wenn das jetzt, sage ich mal, auffällt, den Frauen oder auch einigen Männern, ne, die denken, Mensch, irgendwie, die Mädels kommen hier gar nicht zu Wort. Wie könnte denn so ein Austausch sein? Was könnte denn fruchtbar sein? Wie könnte man sich verständigen?
Also in erster Linie finde ich, dass man nochmal schauen kann, wem fällt es zuerst auf und wer hat die erste Verantwortung, ne, dass das auffällt quasi. In einem Seminar würde ich schon auch sagen, an der Uni, die Person, die das Seminar leitet, sollte schon auch einen Überblick darüber haben, wer die ganze Zeit redet und wer nicht redet. Und wenn es so offensichtlich ist, dass sich irgendwie männliche Personen die ganze Zeit zu Wort melden und es 50-50 ist und weibliche Personen dann total unterrepräsentiert sind, kann man es von sich aus schon ansprechen. Und wenn das nicht passiert oder wenn es der Person nicht auffällt, dann, das passiert ja auch, dass Dinge dann aus der Gruppe angesprochen werden. Ne? Also ich finde einfach dieses Thematisieren von, oh, fällt euch eigentlich auf, dass hier gerade nur ein paar Leute was sagen? Warum ist das denn so? Ne? Dann können sich die vielleicht viel gesprochen haben, auch mal bewusst zurücknehmen. Das kann man ja auch dann erklären mit, ne? Also warum das so ist, warum es so ist, dass vielleicht Frauen manchmal zweimal überlegen, bevor sie was sagen. Also das hört man auch total oft in Interviews oder aus Sitzungen, auch in der Politik, ne, da, dass die überlegen und dann sind alle Beiträge für das Thema schon vergeben, bevor die, ne, ich habe das mal in einem Interview gehört, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, aber dass man das einfach, dass das allen bewusst ist, dass es diese Mechanismen gibt und dass da jetzt auch niemand dran schuld hat in dem Moment. Ne? Mhm. Aber dass dann bewusst versucht wird, die aufzubrechen oder dass das zumindest thematisiert wird. Ne? Es kann natürlich auch sein, dass es dann Widerstände aus der Gruppe gibt, ne? Oder Argumente, ja, aber warum, wenn ich was sagen will, warum soll ich da nicht sagen? Oder wenn niemand sich meldet, dann ist das nicht mein Problem. Aber also das sind quasi so, das muss halt dann dekonstruiert werden, solche Argumentationen, weil die eben nicht greifen und nicht dem System, das dahinter liegt, gerecht werden, finde ich. Also das. Aber ich sehe da die erste Verantwortung auf jeden Fall bei der Person, die das Seminar leitet und nicht unbedingt bei denen, die drin sitzen. Hm. Und natürlich individuell jede Person, der es bewusst wird, ne, wenn man dann was sagt oder wenn man auch selber für sich einfach merkt, oh, ich habe jetzt die ganze Zeit geredet, dann halte ich mich vielleicht einfach mal zurück. Ne?
Und wie habt ihr das denn für euch gelöst? Also euch sind ja sicherlich auch so diese Dinge aufgefallen, sonst wärt ihr ja nicht zu dem Thema gekommen. Wie habt ihr das denn ganz konkret für euch gelöst? Also wie seid ihr nach vorn gegangen und habt, sag ich mal, auch ein bisschen eure Bühne eingenommen, eure Stimme, ja, genutzt?
Für mich hat definitiv geholfen, sich zu verbünden, also einfach Personen zu finden, die ähnlich denken wie ich und dann mit denen im Austausch zu sein und dadurch selbst gestärkt zu sein, also das Gefühl zu haben, natürlich kann ich jetzt auch mal in den Vordergrund treten und mich auch mal verstärkt melden und muss nicht immer dreimal nachdenken, weil offensichtlich machen meine Kommilitonen das auch nicht die ganze Zeit, sondern melden sich fix und nehmen viel Raum ein. Und gleichzeitig denke ich, dass es dann auch noch so Positionen von so Mittelsorganisationen gibt. An der Universität konkret gibt es ja auch immer eine Art Studierendenvertretung für jedes Fach. Also das war auch so eine Anlaufstelle, an die man sich mit allen möglichen Themen wenden konnte. Und wo auch solche Themen diskutiert wurden, da kann ich mich auch dran erinnern, dass es dann von den Studierenden eine kleine Gruppe gab, die thematisiert hat, dass im Vorlesungsverzeichnis für internationale Beziehungen nur eine einzige Autorin debattiert wird und sonst das ganze Semester nur voller Autoren steckt. Und dementsprechend gab es dann auch von diesem übergeordneten dieser Instanz, sage ich mal, einen Anstoß in diese Richtung. Und ich glaube, sowas kann auch helfen. Ich muss ja auch nicht als Person, der das auffällt, immer alleine oder als betroffene Person auch explizit immer den Mut finden, mich stark zu machen und für etwas einzusetzen. Ich kann das auch auslagern. Ich kann auch sagen, hey, an wen kann ich mich hier wenden? Gibt es eine Gleichstellungsbeauftragte? Gibt es irgendwelche Beratungsgremien für Studierende? Gibt es sowas wie einen Dies Academicus, wo die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und die Studierenden zusammenkommen und das explizit dazu dient, um Kritik zu üben? Und dann kann ich solche Foren nutzen oder über solche Wege gehen und das auch teilweise auslagern und muss das nicht alles alleine machen. Ich glaube, das ist die ganz wichtige Botschaft, wer auch immer Sexismus oder auch sexuelle Belästigung erlebt, dass es nichts, wo sich eine Frau, aber auch nichts, wo sich eine betroffene Person insgesamt, egal welchen Geschlechts, alleine gegen wehren muss, sondern da gibt es immer Unterstützung und es gibt auch immer Menschen, die genauso denken wie du. Mhm.
Mhm. Mir fällt auf, dass wir ja bis jetzt oder viel, auch was ja eure Erfahrungen sind, so aus diesem, sag ich mal, akademischen Bereich oder dem ja intellektuelleren Rahmen, also dass das dort viel ein Thema ist. Und jetzt hatte ich so ein bisschen den Impuls, wie ist das denn eurer Meinung nach, das Thema Sexismus, also auch in ganz pragmatischen Berufen zum Beispiel oder, sage ich mal, ja, im Alltag bei Menschen, die eben sich mit Gendern und so weiter eigentlich gar keine Gedanken gemacht haben bis jetzt. Also was würdet ihr da sagen? Was sind eure Erfahrungen?
Also mal ein ganz praktisches Beispiel. Ich arbeite als Frau, als Sekretärin in so einer Baufirma, wo wirklich Männer sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wie die so gestrickt sind, die Bauleute. Also ich habe da so richtig schöne Erfahrungen gehabt, weil ich viel mit Männern und Auszubildenden gearbeitet habe, sehr viel. Und da ist ja schon eine andere Energie im Raum, sage ich mal. Ne?
Um das mal so anderer Wind, ja.
Positiv formulieren zu wollen. Ne? Wie sind denn da eure Erfahrungen? Genau.
Also Sexismus ist ja beispielsweise auch, wenn wir jetzt bei der Baufirma oder der Schreinerei sind, der Pin-Up-Kalender an der Wand, der nur Frauen sexualisiert darstellt, also mit wenig Kleidung oder auch ganz ohne Kleidung. Und das sind sogenannte Platzanweiser, würde ich sagen. Also das sendet ja schon eine ganz klare Botschaft an Frauen, wie Frauen gesehen werden. Und das ist, glaube ich, sowas, was mit Sicherheit vielen Menschen schon mal über den Weg gelaufen ist in so Berufen. Aber in jeglichen Berufen sind natürlich auch so Fragen darum, wer verdient wie viel Geld, bekommen Frauen teilweise weniger Geld als Männer, obwohl sie den gleichen Job machen. Was macht die Frau, wenn sie nach Hause kommt nach der Arbeit? Ich kenne viele Frauen im Alter meiner Mutter, die neben ihrer Lohnarbeit auch den kompletten Haushalt schmeißen, also verantwortlich sind für die Kindererziehung, für den Abwasch, fürs Aufräumen, fürs Putzen. Und das Teil der Arbeitsteilung ist, die sie so gelernt haben und so übernommen haben von ihren Eltern. Das kann auch eine ganz legitime Arbeitsteilung sein. Ich glaube nur, dass wir uns das heute oft sehr leicht machen, das zu übernehmen, ohne das zu hinterfragen. Denn natürlich, wenn meine Mutter nach Hause kommt nach der Arbeit und muss dann aber noch den ganzen Haushalt machen, dann ist das nochmal eine ganz andere Arbeit, wie wenn ihr Partner nach Hause kommt und dann Feierabend hat. Also ich glaube, das sind so ganz nahe lebensrelevante Fragen, die wir uns da stellen müssen, wie wir Arbeit verteilen und wie gerecht es auch ist, wenn Frauen vor allem Arbeiten machen, die eher unterbezahlt sind. Frauen sind ja in der Regel eher in Teilzeitstellen angestellt, haben eher Jobs im Bereich Pflege oder Kindererziehung, also in Bereichen, die teilweise sehr unterbezahlt sind oder wo die Arbeitsbedingungen nicht so sind wie in anderen Berufen. Und dementsprechend glaube ich, dass sich das auf alle Leben dann auch mehr oder minder auswirkt.
Ja, das würde ich auch so bestätigen oder bekräftigen wollen. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich natürlich nicht für verschiedene Branchen sprechen. Ne? Also ich habe zum Beispiel noch nie in der Baubranche gearbeitet oder auch in vielen anderen Branchen noch nicht gearbeitet. Ne? Aber vielleicht so als persönliche Erfahrung oder als persönliches Beispiel in der Jugendarbeit. Ich habe ein paar Jahre lang auch in so Sommer-Workcamps mitgestaltet und geteamt. Und da erinnere ich mich, also da gab es auch eine Person, die auch in der Hierarchie ein bisschen weiter oben stand quasi und die verschiedenen Camps, das waren mehrere, auch parallel so besucht hat, ne, und auch und der hat alle weiblichen Teamerinnen Mäuschen genannt, so, und mich auch, und dann, also, und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, ich will nicht, dass du mich so nennst, ne, dann hat er einfach damit aufgehört, so, aber das ist mir dann quasi Jahre später so, ne, das war auch vor meinem Masterstudium noch, glaube ich. Also ist, dass das auch schon unter sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz fällt, ne? Und dass das auch eigentlich überhaupt nicht geht, jemanden Mäuschen am Arbeitsplatz zu nennen. Ne? Da finde ich, da merkt man die Spannbreite auf jeden Fall schon, ne? Und das vielleicht auch so ein oder dieser Aspekt von, es passiert überall, es passiert in verschiedenen Intensitäten auch. Und man sieht es, wie gesagt, ne, also im privaten Bereich dann der Gender Care Gap, der Gender Pay Gap. Ja, also das sind natürlich alles Dinge, die auch miteinander verschränkt sind. So.
Ja.
Also, und ich glaube, also vielleicht nochmal im öffentlichen Raum ist es natürlich auch was man oder was ich erfahren habe oder was auch viele Frauen oder viele weibliche Personen, mit denen ich gesprochen habe, ne? Also ich kenne fast nur Leute, die sagen, dass ihnen schon mal in der Öffentlichkeit irgendwie, dass sie sexuelle Belästigung erfahren haben. Oder es sind ziemlich wenige Leute, glaube ich, die das komplett verneinen würden. Ne? So, und da, also daraus ist auch so ein bisschen diese Idee für unser Unternehmen geboren, ne? Also von diesen Erfahrungen auch, die wir die wir natürlich gemacht haben.
Okay, ihr Lieben, ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ich sehr, voll gerne, also dass es mich danach sehnt, dass wir Frauen sozusagen und auch alle Männer, die das, denen das bewusst ist, dass wir ein bisschen den Fokus dahin lenken, quasi nicht, was alles doof ist, nur, also so ein bisschen in so eine vielleicht Opferrolle oder so, weil ich, also das ist so das, was ich spüre, dass bei vielen so auch bei dem Thema Sexismus sonst auch schnell so, die dann zumachen einfach, ja, und dann damit nichts zu tun haben wollen, weil sie das eben vielleicht berührt und natürlich das auch sich bedrohlich anfühlen kann für viele, weil wir ja in dieser patriarchalischen Gesellschaft, dass das normal ist und dass, wenn das bedroht wird, dann werden halt verschiedene Privilegien vielleicht damit auch bedroht oder Gewohnheiten einfach. Und deshalb ist bei mir gerade jetzt so der Impuls, ich würde voll gern mit euch mal ein bisschen schauen, was können wir denn, was sind die Potenziale, was können wir machen, um eben in die Schöpfungskraft zu kommen oder die einfach wahrzunehmen, die ja schon da ist. Vielleicht da auch an euren Erfahrungen oder Beispielen auch konkret, was ihr, ja, was da gut tut, aber auch gerne an alle, die zuhören natürlich, wenn ihr da wertvolle Ideen habt, was wir tun können, alle.
Mir fällt, also ich muss es erzählen, weil es war eine Steilvorlage. Wir haben ja über diesen Pin-Up-Kalender gesprochen. Und da gibt es tatsächlich, das ist vielleicht 1-2 Wochen her, bei mir auf Arbeit, eigentlich ein tolles Gespräch, was sich daraus ergeben hat. Also wir haben einen älteren Hausmeister gehabt, der jetzt nicht mehr im Dienst ist. Und es folgte halt ein jüngerer Mann, der quasi das ganze Erbe da unten übernommen hat. Unter anderem diesen Pin-Up-Kalender von dem älteren Hausmeister. Der hat sich tatsächlich bei mir entschuldigt, dass das Ding da noch hängt. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie, also was das auch mit einer Frau macht. Also ich habe da meine Sicht der Dinge erzählt und er seine. Und das fand ich wirklich ganz spannend. Also was da auch, wie man da auch ins Gespräch kommen kann und bestimmte Sachen auch einfach auch aufklären kann. Ne? Hätte ich es nicht angesprochen, hätte ich gedacht, na, typisch Mann, klatscht sich hier so ein Kalender rein, ist ja, ne, man nimmt ja bestimmte Sachen dann einfach, wenn man sich nicht traut, das anzusprechen, dann auch so als gegeben hin und verurteilt jemanden, der das vielleicht gar nicht so sehen würde. Ne? Also es bedarf ja auch manchmal einer Aufklärung oder einem Gespräch.
Und vor allen Dingen begibst du dich oder dann diejenige Frau auch wiederum in diese Opferrolle. Ja? Also das richtig, meine ich ja damit auch. Und ich habe genau dieselbe Erfahrung mit so einem Pin-Up-Kalender gemacht. Und das war so, dass ich da das auch angesprochen habe. Und das war den Leuten einfach nicht bewusst. Das war so wie, der ist wie mit der Wand verwachsen, der geht gar nicht ab. Warum sollte man überhaupt nicht übernachten? Also das war so normal, in Anführungsstrichen. Und ja, siehe da, ein paar Tage später oder beim nächsten Mal, als ich da war, war er nicht mehr da und nie wieder. So, und das finde ich, ja. Aber es war für mich, ich war schockiert. So, jetzt dürft ihr gerne.
Also ich glaube, dass wenn man sich traut, das anzusprechen in dem Moment, ne, oder zusammen mit anderen oder es irgendwie ein guter Moment ist, dann ist es toll. Es ist nur quasi nicht immer möglich oder es ist unterschiedlich schwierig auch für Personen oder je nach Kontext einfach auch unmöglich, das zu machen, ohne Nachteile befürchten zu müssen, gerade im Hochschulkontext oder in der Arbeit. Ne? Aber in Bezug auf dieses nach vorne blicken oder vielleicht auch einen Optimismus für die Zukunft, ne? Ich finde es persönlich manchmal schwierig, optimistisch zu sein. Ich bin eigentlich sehr gerne optimistisch, aber es sind einfach auch viele Baustellen, an denen man arbeiten muss. Nur was mir persönlich immer viel hilft, ist einfach auch ein Blick in die Geschichte zu schauen, was hat sich denn in den letzten 100 Jahren verändert? Also mit welcher Geschwindigkeit gehen wir auch los? Ne? Es ist kann man immer sagen, so ist das alles immer noch viel zu langsam. So, ich finde auch, dass es viel zu langsam ist. Und das natürlich gibt es immer verschiedene Backlashes und wieder Dinge, die dann doch nicht so entschieden werden, wie es vielleicht eigentlich sein sollte, ne? Oder wie es vielleicht auch versprochen wurde, etc. Aber es sind einfach heutzutage Dinge normal, die wären nicht denkbar gewesen vor 60 Jahren oder vor 100 Jahren. Und wenn man sich... Also das ist also ganz... das Frauenwahlrecht zum Beispiel, ne? Das finde ich ist, also das ist so, das hätte ich nie in Frage gestellt, dass ich nicht zur Wahl gehen darf. Ne? Und das war aber ein ganz harter Kampf. So das war überhaupt nicht selbstverständlich. Da sind Leute für gestorben auch. Ne? Das wurde nicht einfach so gemacht. Und oder viele, ne, das in Bezug auf wer darf arbeiten, darf das der Ehemann noch entscheiden. Ne? Also Frauen dürfen jetzt ein eigenes Konto öffnen. Das war alles ganz schön lange noch, also ging das nicht. Ne? Und das ist jetzt aber so. Und das ist für so unsere oder die letzten Generationen, ne, ist das wirklich normal. Und das, oder selbstverständlich ist vielleicht ein besseres Wort. Und wenn man jetzt überlegt, so ist, wie wachsen wir jetzt, auf was für Kinderbücher kann man jetzt kaufen? Ne? Also es ist immer noch, wenn man je nachdem, in welchen Buchladen man geht, ne, es ist immer noch wirklich so eine Horrorshow manchmal. Aber es gibt auch Läden, je nachdem, wo man ist, wo es richtig tolle Kinderbücher gibt, wo richtig darauf geachtet wird, ne, da ist es nicht mehr in dieses Pferdebücher für Mädchen und Rittergeschichten für Jungs, so, ne, und dann das eine auch noch in Blau und das andere in Pink, so, also ich finde schon, dass man merkt, dass sich auch Dinge verändern und dass diese kleinen Sachen auch manchmal, das gibt mir dann auch wieder diesen Optimismus und dass es sich auf jeden Fall ändern wird, weil auch viel dafür getan wird, weil es diesen Podcast zum Beispiel, ne, gibt, es gibt ganz viele Frauen, die sich auch dafür einsetzen, die sich zusammentun. So. Also da, es ist immer ein langer Weg, finde ich, aber man, wir sind schon dabei. So. Das finde ich sehr positiv.
Mhm. Ich glaube auch, es braucht diesen Austausch auf jeden Fall. Und Katja, du hast das auf so einer individuellen Ebene angesprochen, dass du dann mit dem Hausmeister dich ausgetauscht hast darüber, wie du das siehst, wenn da so ein Pin-Up-Kalender hängt. Und ich glaube, inzwischen sind wir gesellschaftlich an so einem Punkt, wo das nicht nur ja, zwischen zwei Personen mehr stattfindet, sondern auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel für ganze Unternehmen oder eine ganze Behörde besprochen wird. Okay, was haben wir eigentlich hier für Linien des Miteinanders, wie wollen wir miteinander umgehen, worauf müssen wir achten? Sexuelle Belästigung fängt für die eine Person woanders an wie für die andere Person. Und das ist auch gesetzlich so okay. Also es ist tatsächlich gesetzlich so festgeschrieben, dass das ein subjektives Empfinden ist, worüber wir hier sprechen. Und natürlich können wir jetzt verschiedene Formen sexueller Belästigung, zum Beispiel einen sexistischen Kommentar oder wirklich eine körperliche Berührung oder ein Versenden von einem unerwünschten Nacktbild benennen und das konkretisieren. Aber dennoch werden diese verschiedenen Formen unterschiedlich aufgefasst von verschiedenen Personen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in diesem Gespräch sind und da auch drin bleiben und im besten Fall das auch noch erweitern, also noch viel, viel mehr darüber reden in den verschiedensten Bereichen, sei das in unserer Partnerschaft, sei das an unserem Arbeitsplatz, in unserer Ausbildung, sei das in unserer Familie. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und andererseits hat sich einfach auch schon viel getan. Also dass heutzutage ganze Unternehmen oder eben auch ganze Behörden sich dafür einsetzen, dass alle Führungskräfte geschult werden und wissen, wie sie mit sexueller Belästigung umgehen müssen oder wie sie auch mit Vielfalt insgesamt umgehen am Arbeitsplatz, wie sie darauf achten können, dass niemand benachteiligt wird. Das sind einfach so Errungenschaften der letzten Jahrzehnte und die blühen jetzt so langsam auf und werden immer mehr. Und ich glaube, das ist schon auch ein Erfolg und gibt hoffentlich auch Mut, dass das wächst und dass Personen sich dann auch selber mehr trauen, solche Gespräche anzuzetteln, sage ich mal, und die aktiv zu suchen oder sich zumindest daran zu beteiligen.
Mir ploppt gerade eine Frage auf, die ich ganz, also da würde ich gerne wissen, was ihr für eine, sag ich mal jetzt, Vision hättet, wie sich eine Frau fühlen dürfte, wenn sie das Gefühl hat, sie ist vollkommen gleichberechtigt, zum Beispiel in einem Unternehmen. Was würde das für euch bedeuten? Also gibt es da was, was ihr so an Bildern kreieren könnt, an Gefühlen, wie sich eine Frau in einem Arbeitsprozess fühlen kann, wo sie das Gefühl hat, also hier bin ich vollkommen auf Augenhöhe?
Ich glaube, für mich ist das so eine Frage von Entfaltung. Also das ist für mich dann eine Frau, die weiß, dass sie gehört wird, also nicht nur sprechen kann, sondern auch tatsächlich weiß, wenn ich etwas einbringe in einem Meeting, dann hören die anderen das auch und es ist nicht so, dass das einfach so abgetan wird, nächste Woche sagt das mein Kollege und auf einmal ist das eine richtig tolle Idee, sondern dass ich weiß, meine Stimme zählt auf jeden Fall und ich kann mein Potenzial hier erweitern und kann mich in meiner Arbeit entfalten und mich einbringen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, der total wünschenswert ist. Den gibt es mit Sicherheit auch schon an gewissen Arbeitskontexten. Aber in vielen Fällen gibt es den eben auch noch nicht. Und ich denke, da muss es aber auf jeden Fall hingehen, weil insgesamt kann das ja nur ein Mehrwert für uns alle sein, wenn alle am Arbeitsplatz, unabhängig davon, wer sie sind, sich entfalten und einbringen können, weil dann insgesamt natürlich die alles, was wir gestalten können, einfach besser sein wird.
Und es ist, glaube ich, auch weniger stressig. Das sind auch manchmal so ganz banale Dinge einfach, ne, zu überlegen, was ziehe ich denn an zu dem Meeting? Ist das jetzt, ahme ich jetzt zu sehr irgendwie meine männlichen Kollegen nach oder ist das jetzt zu weiblich, was ich anhabe? Oder, also das ist so ein schmaler Grat auch, ne, auf dem zu wandern total viel Gehirnschmalz auch drauf geht. Ne? Also dieses davon auszugehen, ich werde jetzt nicht mehr nur auf mein Äußeres reduziert, sondern es geht wirklich um meine Beiträge, ich kann mich entfalten, das ist, glaube ich, auch eine Stressreduktion.
Ja. Yeah. Das fand ich jetzt auch wertvoll. Also wirklich, das hat mich jetzt gekriegt, ne? Wenn eine Frau schon überlegen muss, was sie bei einem Meeting anziehen sollte, damit sie irgendeine Wirkung hat oder eben keine Wirkung, die unerwünscht ist oder sowas, ne? Was für ein Stress. Und ich glaube, das kennen ganz viele Frauen.
Ja.
Und die Kehrseite wäre ja wiederum zu sagen, nicht, was wollen die anderen, wie ich mich anziehe? Ja, also was wird von außen erwartet, sondern was wünsche ich mir dann? Wie fühle ich mich wohl? Wie kann ich mich gut entfalten? Was ist für mich eben authentisch? Ja, ohne dass ich in Angst nehmen muss oder irgendwie unter Druck gerate oder eben Stress. Ja, das finde ich eigentlich genau, vielleicht auch nochmal so einen wichtigen Punkt, der dahinter steckt, so ein bisschen, dass wir, jeder für sich auch gefragt ist, also in die Eigenverantwortung zu gehen und zu spüren, wo ist denn mein Wohlfühlbereich, was steht zu mir, also zu mir als Mensch. Und weil ihr sagtet ja, dass es auch so subjektiv, die Wahrnehmung ist auch, ne? Bei jedem ist ja auch, das ist anders eben, wie wo er vielleicht sich benachteiligt fühlt, dann eben auch im Kontext Sexismus zum Beispiel. Und deshalb ist quasi eigentlich bei uns allen das vielleicht, ja, wir sind da aufgefordert und eingeladen zu schauen, wo ist mein Tanzbereich, ja? Und wie möchte ich mich ausdrücken? Und das finde ich total wertvoll, was ihr als Beispiele gebracht habt, gerade alles.
Auch dieses Grenzen ausdrücken und also Nein zu sagen, das ist ja auch ein ganz wichtiger Bereich eigentlich, der theoretisch viel früher gelernt werden müsste. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, dieses entweder gar nicht zu wissen, wo die eigenen Grenzen liegen oder auch nicht gelernt zu haben, wirklich ganz konsequent auch dann da zu sagen, so, dass den Spruch, den will ich jetzt nicht hören. Ja, und das kommt auch mit der Sozialisierung. Ne? Das kommt, hat auch damit zu tun, was wird Mädchen beigebracht, wenn sie klein sind, was mit, oder die als Mädchen erzogen werden oder Kinder, die als Jungs erzogen werden. Ne? Wer wird eher zum still sein und brav sein und immer nett lächeln? Ne? Was sagt man einem Jungen oder sagt man einem Kind so, oh, du siehst aber hübsch aus heute. Ne? Und das ist dann alles, was sie von Freunden oder Freundinnen von den Eltern hört. Ne? Und also das, genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der
ja, und das ist einmal die Verhaltensebene und dann gibt es ja auch noch die Gefühlsebene, wo wir auch nochmal hinschauen dürfen, auch in den Familien und in der Erziehung von unseren Kindern, ne? Und also dein Gefühl ist wichtig und das ist ja subjektiv. Ne? Ein Mädchen fühlt sich schon ganz unwohl in bestimmten Strukturen und das ist dann auch schon die Grenze und die darf es dann auch schon äußern. Und ein anderes ist da ein bisschen tougher und kann da so ganz anders damit umgehen. Aber dein Gefühl, deins ist wichtig. Mhm. Da gibt es keine Vorgaben, ne? Sondern das eigene Gefühl ist wichtig. Und wo ist deine Grenze?
Genau. Ja. Und dass die auch respektiert wird. Ne?
Ja.
Da gibt es auch so schöne Übungen mit dem eigenen Vorgarten, sich mal so vorzustellen, was ist eigentlich mein eigener Vorgarten und was ist so dieser Bereich oder diese Blase um mich herum, wo einfach ich bin und wo da so eine Grenze existiert im Prinzip zu meiner Außenwelt und zu anderen Personen und wo auch nur ich entscheide, wer jetzt da vielleicht in den Vorgarten hinein darf und wer nicht. Und dementsprechend dann auch für mich solche Grenzen vielleicht nochmal visualisiere oder mir bewusst mache, um dann auch im nächsten Schritt dieses Nein sagen nochmal besser zu lernen. Und ich habe das Gefühl, dass Frauen auch immer noch eine gute Portion aufschippen können, wenn es um dieses Zeit für sich beanspruchen geht. Also nochmal so aktiv auch zu überlegen, was ist so das im Leben, was ich für mich habe, was vielleicht auch so eine Selbstfürsorge für mich darstellt, wo es mir einfach gut mitgeht, aber was ich tatsächlich allein für mein Wohlbefinden mache und sich dann auch immer wieder mal so eine Zeit für sich zu gönnen. Da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, ob das jeden Tag eine halbe Stunde wäre oder ich weiß nicht, in einem bestimmten Abstand dann mal so eine Reise, die eine Frau für sich alleine macht. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Modelle und Ideen heutzutage, wie wir auch lernen können, auch wenn wir vielleicht als Mädchen großgezogen wurden und das nicht so sehr in die Hand bekommen haben, wie ich meine Grenzen abstecke und wie ich Nein sage, ist das, glaube ich, nichts, was nicht noch gelernt werden kann und was auf jeden Fall auch an vielen Stellen im Leben eine Erleichterung mit sich bringt. Also Nein zu sagen und damit auch die eigenen Grenzen zu respektieren, das ist ganz oft eben dann auch verbunden, damit weniger Stress sich aufzuladen und tatsächlich dann auch mal was für sich selbst zu tun. Deshalb kann ich das immer nur empfehlen.
Ja. Und ich würde gerne noch hinzufügen, dass ich verstehe das so, dass quasi unsere Normalität in Anführungsstrichen eben, was die Machtverhältnisse angeht, jetzt geschlechtsbezogen eben in einer Schieflage sind und dass wir dadurch also oftmals tendieren, weil wir eben das normal, das jetzt, was wir erleben, als normal betrachten, dann uns oftmals unsere Gefühle eben als nicht passend oder falsch erachten, weil die da irgendwie dann nicht reinpassen vielleicht, ja, weil wir halt uns übergangen fühlen oder irgendwie unwohl und aber das gesellschaftlich vielleicht nicht so überall auf Resonanz stößt, auf Verständnis stößt. Und deshalb finde ich es nochmal vielleicht auch ermutigend, also würde ich gerne auch uns alle nochmal ermutigen, auch die Zuhörer eben natürlich zu schauen, auch was, dass wir unser, also dass das der Maßstab ist, dass es uns gut geht, jedem Einzelnen, um natürlich dann auch im Außen, genauso wenn wir gut Zeit für uns uns nehmen, wie du sagst auch schon, Nadja, dass wir gut mit uns verbunden sind, dann automatisch natürlich das auch abfärbt nach außen, ja, dass es nicht darum geht, gegeneinander, sondern eben ein Miteinander und dass wir da wirklich vertrauen dürfen auf unsere Intuition am Ende auch, ja, was ja auch was ganz Weibliches ist, so von der Qualität her erstmal. Genau. Und wir.
Genau. Katja. Wie viel Zeit haben wir denn noch?
Ich wollte gerade sagen, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss. Also gerne könnt ihr noch teilen, was euch auf der Seele brennt. Das nochmal.
Mir ist es halt nochmal ein Anliegen, dass es, ich möchte gerne nochmal sagen, dass wenn wir auch jetzt von Patriarchat sprechen, ich beschäftige mich selbst damit, ne, was da auch für Wunden bei Frauen auch hervorgerufen wurden und so weiter. Aber ich glaube, dass Frauen auch lernen dürfen, diese männliche Energie, ihre Grenzen zu verteidigen, ne, ihre Bedürfnisse ausdrücken zu können, ihre Wünsche zu äußern, das ist ja männliche Energie, dass das auch wieder in Frauen wachsen darf, um einen Ausgleich zu schaffen, ne? Bei beiden Geschlechtern. Die Männer dürfen andere Dinge lernen, aber die Frauen dürfen lernen, für sich einzustehen, für ihre Grenzen, für ihre Bedürfnisse. Das ist quasi ein Wandel von innen nach außen und der darf ja auch stattfinden. Das wirkt sich ja gesellschaftlich genauso aus, ne? Auch von der einzelnen Person nach außen. Das war mir nochmal wichtig.
So wie du, Nadja, als Schulsprecherin mit deinem...
Ja, genau.
Das Neiden, eben eine Grenze auch, ne? Ganz klar, ziemlich cool. Und auch, ja, vielleicht auch so eine, laut hast du ja auch gesagt, eine Kraft dahinter, also auch, ne? Das...
Ja, absolut. Also ich würde vielleicht nochmal ergänzen, dass es natürlich nichts ist, was jetzt nur Mädchen oder Frauen passiert und dass ja wir heute auch oft dann von dieser Zweigeschlechtlichkeit uns noch trennen und sehen, dass es eben ganz viele Geschlechter gibt und da eben ja auch Personen, die intergeschlechtlich sind, beispielsweise ganz viel Benachteiligung erfahren oder Diskriminierung, weil es dann auch wieder ganz viele Bilder im Kopf gibt und Vorurteile, mit denen wir als Gesellschaft da herangehen und es schlägt sich dann eben auch in den ganz persönlichen Verbindungen nieder, die wir miteinander führen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig für alle am Ende des Tages, egal welches Geschlechts, dass wir lernen, gut miteinander umzugehen. Und dazu zählt auf jeden Fall, dass alle gut Nein sagen können und dass sich alle abgrenzen können und die eigenen Grenzen wahren können. Und wir eben auch lernen, einander zuzuhören. Also auch tatsächlich zuzuhören, wenn eine Person zum Beispiel auf mich zukommt und sagt, hey, du hast da letzte Woche im Pausenraum so einen Kommentar gemacht zu Frauen, dass sie ja die Hauptrolle haben, hier gut auszusehen im Unternehmen. Und das hat mich einfach total traurig gemacht. Und ich würde da gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Und ich glaube, das kann total viel bewirken, auf so einer Ebene dann auch, wenn möglich, in den Austausch zu kommen. Und auch mal aufzuzeigen, was bewirkt das eigentlich bei uns, wie wir aktuell gerade teilweise miteinander reden und uns behandeln. Vielleicht auch unterbewusst, weil wir es nicht anders kennen, weil es für uns in Anführungsstrichen normal ist. Aber ich glaube, wir sind jetzt einfach in dieser Zeit, wo es den Kulturwandel geben wird und auch braucht, wo wir bereit dafür sind. Und dann braucht es eben auch genau diese Motoren, die sagen, okay, ich nehme jetzt meinen ganzen Mut zusammen und ich suche jetzt dieses Gespräch, weil dieser Kommentar, das fand ich total blöd. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg und kann uns alle dann am Ende nur weiterbringen.
Das glaube ich auch, dass es einfach darum auch geht, Personen so sein zu lassen, wie sie sein möchten, ne, Katja, wie du sagst. Also, dass es alles okay ist, wenn ich Spaß daran habe zu putzen, dann darf ich auch putzen, ne? Egal welches Geschlecht ich habe. Aber oder wenn ich dann den einen Beruf machen will, der sehr frauendominiert ist, ne? Oder als Mann den männerdominierten Beruf oder in die Branche gehen möchte. Es ist okay, ne? Quasi das Problem ist nur, wenn von außen irgendwie Rollenbilder vorgegeben werden oder dann Empfindungen geäußert werden, die abgesprochen werden, ne? Weil sie dann anscheinend nicht kompatibel sind. So. Und das, also das muss einfach aufhören. So. Jungs dürfen auch weinen. So, ne? Das kann nicht sein, dass das auch abgesprochen wird. So, das macht auch ganz viel mit den mit kleinen Kindern, die dann so aufwachsen. Und das hat da, also das hat so einen richtig langen Rattenschwanz einfach. Ne? Was macht das mit deren Gefühlswelt oder wie sie auch dann auf andere Personen zugehen, wie sie Beziehungen führen, was sie dann auch raushängen lassen zu müssen, ne? In Bezug auf Freundinnen so. Ne? Also da passiert dann auch ganz viel, was, glaube ich, mit Anfangsschritten irgendwie schon zu verhindern wäre, ne? Wenn das alles gelebt werden darf. Und genauso natürlich andersrum. Ne? Warum wird Mädchen dann auch nicht mehr beigebracht, was zu reparieren? Oder warum sind die alleine, wenn in der Schule diese Hauswirtschaft steigt, dann gibt es immer noch Schulen. Ne? So, aber dann sitzen da nur Mädchen. So, warum? Ne? Das ist auf jeden Fall noch nicht so, aber das wird sich auch wandeln, denke ich. Das muss sich auch wandeln. Und da müssen wir alle irgendwie auch bereit sein, so ein bisschen von vielleicht Dingen, die wir so gesehen haben immer, oder die wir so gelernt haben, die auch wieder zu verlernen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Dieses Beispiel mit den Jungs, die auch weinen dürfen, das ist auch nichts, was im Kindesalter aufhört. Also Männer, die Missbrauch oder sexualisierte Gewalt, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erleben, das betrifft auch Männer. Das ist nicht nur ein Frauenthema. Diese Männer haben meistens eine viel, viel höhere Hemmschwelle noch, sich überhaupt an eine Person zu melden, überhaupt eine Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen, weil dieses Bild existiert, dass sie stark sein müssen, dass sie ja nicht weinen dürfen. Ne? Also das ist ja was sich fortzieht und was dann dazu führen kann, dass Männer über Jahre hinweg ein Trauma mit sich tragen und das nicht behandeln schlussendlich. Und das führt zu ganz viel Verletzung, das führt zu ganz viel Schmerz bei den Männern selbst und vielleicht auch bei dem Umfeld von diesen Männern. Und dementsprechend sehen wir eigentlich immer wieder, dass das System der Machtverhältnisse in Bezug auf Geschlechter, wie es gerade ist, das betrifft uns alle negativ und eben auch Männer, wie sich an diesem Beispiel zeigt.
Ja. Ja, danke euch. Ja, dann würde ich sagen, jedes Jahr braucht eben ja auch ein Nein, so als Grundlage, als Basis, also ne, wenn ein Ja stehen darf, darf auch genauso ein Nein stehen. Und in dem Sinne, danke, dass ihr ein Ja gegeben habt, hier dabei zu sein bei uns und dass ihr das mit uns geteilt habt, als kleinen Ausblick. Und ihr seid ja eben in eurem Unternehmen mit der Thematik sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz unterwegs. Und wir würden das, wenn ihr das möchtet, für alle, die für diese Thematik eben vielleicht einen Ansprechpartner möchten, auch, also könnten wir das verlinken, wenn das für euch eine Möglichkeit ist, um ja vielleicht auch gewisse Beratungsstellen Fragen zu stellen, irgendwie mit der Thematik weiterzukommen. Ist das in eurem Sinne?
Ja, auf jeden Fall.
Cool.
Ja, super. Wir können gerne weiter verweisen an Beratungsstellen und ja, auch wenn es ansonsten Fragen gibt rund darum, was muss mein Arbeitgeber oder meine Arbeitgeberin eigentlich machen? Was sollte es alles bei mir geben? Gibt es eine AGG-Beschwerdestelle? Gibt es eine Person, wo ich mich hinwenden kann? Also auch hier sind wir gerne ansprechbar und können Antworten liefern, damit Personen dann gegebenenfalls nochmal nachhaken können und laut werden können.
Juhu!
Wunderbar.
Vielen lieben Dank.
Vielen, vielen Dank.
Ja, danke euch auch, euch allen für das Gespräch.
Ja, war eine schöne Runde, zu viert. Vielen Dank.
Und super Runde, das ist ein spannendes Thema. Wahrscheinlich hätte das jetzt auch noch stundenlang dauern können, aber man dann in die Tiefe geht. Ganz, ganz wunderschön. Vielen Dank an euch beide.
Dann sagen wir jetzt erstmal Tschüss für diese Folge und ja, danke fürs Zuhören und an euch vielen lieben Dank fürs Mitgestalten und Teilen eurer Erfahrungen.
Ja, vielen Dank.
Danke, dass du zuhörst. Möchtest du den Podcast unterstützen? Darüber freuen wir uns riesig. Abonniere und teile unseren Podcast, erzähle davon und bereichere die Bühne mit deiner wahren Geschichte. Wenn du dich von uns weiter begleiten lassen möchtest, besuche gern unsere Webseiten wandblüte.de und seelenberauscht.de. Lass dich von unseren Angeboten inspirieren. Wir danken dir von Herzen, Katja und Anna.